Oli, dankjewel. En ik groet ook die navolger die nachher gekommen sind nach unserer Begrüßung. Und wir grüßen auch ganz herzlich unseren Freund und Bruder Helmut. Wir sind gespannt, was der Herr dir aufgelegt hat, heute uns mitzuteilen. Helmut, sei gesegnet mit uns.
Hallo. Heute dürft ihr aufnehmen, aber gleich erst. Ja. So, ich möchte heute über die Seele predigen. Und zwar über die aufgewühlte Seele oder betrübte Seele oder unruhige Seele. Ja. Ich merke immer in diesen ganzen Sachen, wo ich unter Druck komme oder wo unsere Gemeinde unter Beschuss gerät, ne? Das ist in den letzten Wochen, da gibt es wieder eine ganze Menge neuer Webseiten, die sich alle berufen fühlen, gegen unsere Gemeinde zu wettern. Die Leute haben echt keine Hobbys, glaube ich. Das ist echt witzig, ja. Und Greg ist ja gerade auf Tour in Deutschland. Das läuft gerade richtig gut. Wo er hingeht, fast überall sagen viele, oh, wir haben viel Schlechtes über dich gehört. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir merken ja die Gegenwart Gottes. Da hast du gepredigt. Das ist sehr gut. Das freut sich diese Deutschen. Wann sind Benzing ist ja auch im Rahmen. Ja, und das kann nochmal vielen Leuten die Augen öffnen für die Realität. Weil das ist ja meistens, wenn die Leute uns dann so persönlich kennen, merken sie, wir sind ja doch das, was man über uns sagt. Ja. Ich glaube ja auch, bin ja auch noch nie so, ich bin ja relativ nüchtern und laufe hier nicht schreiend durch den Raum und mache irgendwelche komischen Sachen. Ja. Aber sowas denken die Leute halt von uns. Aber im Zuge dieser ganzen Sache, wo man so unter Druck gerät oder wo man angegriffen wird, habe ich gemerkt, und so ist auch, dadurch bin ich auf die Predigt gekommen, ich habe die auch noch nie darüber gesprochen. Ich dachte letzten Sonntag, dass ich die bei uns predigen werde, aber das ist nicht dazu gekommen. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich über dieses Thema überhaupt. Ich habe gemerkt, dass meine Seele oder zumindest ich habe vor allem gemerkt, meine Gedanken, was ich auch gemacht habe, ich war ständig in Gedanken in dieser Situation, wo ich dann wieder zu meinen Vorgesetzten muss und dann mir irgendwelche komischen Fragen anhören oder mich dann belehren lassen muss, wie dass ich denn so blöd bin und sowas glaube, wie kann ich mir sowas glauben und so, ja, wie ich mir solche Sachen anhören muss. Und in meinen Gedanken bin ich dann, selbst in meiner Freizeit, bin ich ständig im Kopf, fährt hier so ein Gedanken am aktiv. Da ist so ein Film im Kopf. Man ist ständig dann im Kopf, ja, was sage ich, wenn er das sagt? Und wenn sie dann das sagen, dann sage ich dir das. Und was werden sie sagen, wenn ich ihnen das als Argument gebe und so. Und das geht dann ständig so im Kopf. Ne? Ihr kennt das bestimmt aus anderen Situationen. Wenn man irgendwo in Problemen oder unter Druck ist, das ist ja nicht nur bei sowas. Ne? Immer wenn es so ein bisschen brenzlig wird, dann wird zum Beispiel unser Gehirn wird so aktiv, oder wenn wir in Probleme kommen. Wir sehen das, in der Bibel gibt es sehr viele Beispiele. Die meisten, so jeder vierte Psalm ungefähr, finden wir David in so einer Situation. Oder zum Beispiel Jakob kommt einmal in eine richtig brenzlige Situation. Sein Bruder steht da mit einer Armee und möchte ihn umbringen oder will ihm auf die Pelle rücken. Und Jakob fängt an zu tüfteln. Wie kann ich das lösen? Okay, die Frau und Kinder, ich werde erstmal Leute vorausschicken, die werden ihm Geschenke bringen, das wird ihn vielleicht besänftigen. Frauen und Kinder bringe ich alle über den Fluss. Wenn sie dann mich oder die anderen kriegen, sind zumindest meine Frau und Kinder in Sicherheit. Und er fängt an, so einen kompletten Plan zu machen. Wie kann ich irgendwie heil aus der Situation rauskommen? Und das kennen wir ja. Unser Gehirn wird dann richtig aktiv. Ne? Und je schlimmer oder je intensiver der Druck von außen kommt, umso verrückter oder umso schneller rasen unsere Gedanken. Und das ist eine unruhige Seele, nennt die Bibel das. Ja, eine aufgewühlte Seele oder betrübt steht in manchen Übersetzungen. Ja, David sagt in den Psalmen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Psalm 42, Vers 6 und Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, was bist du so unruhig in mir? Und das bedeutet, dieses Wort betrübt, das bedeutet aufgewühlt. Nicht unruhig, aufgewühlt, kommt nicht zur Ruhe. Bei mir war das auch so in den letzten Wochen und ich merke, das ist kein guter Zustand. Am Anfang merkt man das nicht sofort, aber irgendwann merkt man, man liegt abends im Bett und will einschlafen und die Gedanken, die wandern und wandern und wandern. Man kommt gar nicht zu Hause, man merkt, Moment, was passiert hier eigentlich? Das ist nicht so gesund. Und ich weiß, dass diese Situation, dass Jesus die einzige Rettung ist, ich weiß eigentlich, dass ich mit meinem Verstand nie wirklich die perfekte Lösung finde. Die perfekte Lösung kommt, wenn der Heilige Geist ein Wort der Erkenntnis gibt oder wenn der Heilige Geist ein Wort der Weisheit gibt oder sowas. Dann kommt die perfekte Lösung. Das weiß ich ja. Okay. Trotzdem hört mein Verstand nicht auf, unermüdlich Lösungen zu finden. Ich weiß auch, dass das überhaupt nichts bringt, wenn ich in meinem Verstand lebe. Das weiß ich alles. So, ich sage, aber trotzdem ist meine Seele so aufgewühlt, dass sie nicht ruhig ist. So, und ich gebe mir Mühe und ich sage, okay, ich will die Gegenwart Jesu. Ich will auf Jesus schauen. Ich weiß, ich muss auf Jesus schauen. Und wenn meine Gedanken so durchdrehen oder so verrückt bin, dann schaue ich auf mich selber und das ist eigentlich das Schlimmste, was ich machen kann, auf mich selber schauen. Ja, das bringt überhaupt nichts. Ich weiß, ich muss auf Jesus schauen. Also sage ich zu meiner Seele, Seele, halt die Klappe, sei still, ja. Ich versuche mich dazu zu zwingen, alle paar Minuten mich auf Gott auszurichten. Ich zwinge mich, okay, ich werde dich preisen, Herr. Ich fahre zur Arbeit und ich sage, ich werde jetzt den ganzen Weg Gott preisen, die Gegenwart Gottes praktizieren. Man holt den Wecker von Arne wieder hervor, ja. Aber ich zwinge mich und preise 2 Minuten Gott und in der 3. Minute merke ich, meine Gedanken sind wieder da. Zurückgezogen wieder. So. Ne? Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja. So, und dann merke ich, okay, ich krieg meine Seele nicht unter Kontrolle. Ja. Ich kenne ja die Verse, wo David sagt, meine Seele preise den Herrn. Und alles, was da drinnen noch ist, so. Ne? Falls da noch irgendwas vom Teufel drin ist und so, muss auch den Herrn, alles muss den Herrn preisen, was in deiner Seele ist. So, das habe ich auch zu meiner Seele gesagt. Meine Seele war nicht so sehr beeindruckt davon. Ja. So, ich merke, und dann fragt man sich, okay, wo ist das Problem? Ja. Meine Seele führt sozusagen ihr Eigenleben in mir und will nicht unter die Hand Gottes kommen, will nicht unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen. Die macht ihr eigenes Ding. Ja. Psalm 39, Vers 4. Da sagt David, ich lese ab Vers 3, ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir. So, da war ein Schmerz, eine Wunde, und die hat in David gearbeitet. Mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachdenken wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge. Ja. So, dieses Nachsinnen ist nicht gesund. Wenn unsere Gedanken anfangen sich zu verselbstständigen, das ist nicht gesund. Ja. Eine Ursache finden wir in diesem Vers. Es kann sein, dass da irgendwo ein Schmerz ist, dass da irgendwas getriggert wird oder so. Provoziert wird, ausgelöst wird in mir. Und dann geht man in den Verstand. Aber sobald wir im Verstand sind, sind wir nicht mehr im Geist. Oder sobald wir in den Gefühlen sind, sind wir auch nicht mehr im Geist. Das ist das Problem. Das ist das Hauptproblem dabei. Ja. Und dann sagt David, da redete ich mit meiner Zunge. So, ja. Das ist so eine Kette. Da ist Schmerz. Das Herz entbrennt. Das Gehirn wird aktiv. Man fängt an nachzusinnen. Ein Feuer wird entzündet und die Zunge fängt an zu reden. Ja. So, müssen wir jetzt gucken. Wir gehen mal zu David, und zwar 1. Samuel 30. Da finden wir so ein Beispiel. David kannte das. Das, wovon ich jetzt hier geredet habe, David hatte solche Situationen mehr als jeder andere, glaube ich, den wir in der Bibel finden. Zumindest ist das mehr als bei jedem anderen beschrieben. Ja, da heißt es, Samuel 30, Vers 3, als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen und ihre Söhne und Töchter gefangen weggeführt waren, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Israeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Das ist ein ziemlich, ja, hier steht David das Wasser bis zum Hals. Das ist eine ziemlich drastische Situation. Die ganzen Kinder und Frauen sind weg. Die Leute weinen alle. Da ist so ein Schmerz. Ja, da ist erstmal nichts anderes möglich. Dann steht hier weiter, und David war sehr bedrängt. Also er war sehr stark unter Druck. Warum? Denn das Volk wollte ihn steinigen. So, seine eigenen Leute wollten ihn umbringen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. So, der Schmerz war so groß bei den ganzen Leuten. Und die Leute, die bei David waren, das waren ja nicht die perfekten Leute. In der Höhle Adullam, wo David da ist, dann lesen wir, wie diese ganzen Leute, die in Schulden waren, Leute, die verbittert waren, das waren jetzt nicht die ganzen Frommen, die zu ihm kamen, das waren die ganzen Leute, die kein anderer wollte. Das war so der Rest. Die sind nicht so geblieben. Einige davon, von diesen kaputten Leuten, waren nachher die Helden. Also mit denen ist was passiert. Aber die Veränderung kam nicht von jetzt auf gleich. Und dieser Druck, die Leute hier alle, die hier waren, die konnten diesen Druck nicht handeln, die konnten nicht umgehen mit dem, was passiert. Ja. Die brauchten einen Sündenbock. Und klar, David, der Leiter, ist der Sündenbock. Ist klar. Ja. Die wollten David umbringen. So, das ist eine sehr extreme Situation. Viel extremer als alles, was wir sonst so kennen. Ja. Und in solchen Situationen, da fängt die Seele an, lebendig zu werden. Vor allem, wenn es dann noch um die eigene Familie, um das eigene Fleisch und Blut geht. Ja. Wenn es an unseren Job geht, an unsere Versorgung oder an unser Fleisch und Blut, an diese Dinge, ja, wo unsere Seele wirklich dran hängt. Es gibt Dinge, mit denen klebt unsere Seele enger zusammen. Das ist eine größere seelische Bindung als zu anderen Dingen. Je größer diese Bindung ist, umso heftiger wird unsere Seele auch in Mitleidenschaft gezogen. Umso heftiger wird sie aufgeschreckt. Ja. David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und dann steht hier so ein Satz, ganz lapidar: David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was heißt das? Ja, darüber möchte ich predigen. Ich habe gemerkt in den letzten Wochen, meine Seele ist nicht, mein innerer Mensch ist nicht so stark, wie ich dachte. Ja. In Epheser 6 sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Was bedeutet das? Ja, ist jedem klar, dass das nicht um unseren äußeren Mensch geht, nicht um unsere Muskeln. Aber was bedeutet das wirklich, dass wir stark sind? Und was das wirklich bedeutet, ist nichts anderes, als dass unser innerer Mensch, unsere Seele, unser Geist so stark sind, dass wenn der Druck richtig kommt, wenn die Erschütterung wirklich kommt, dass wir dann unsere Seele unter Kontrolle haben und nicht unsere Seele uns kontrolliert. Dass die Seele unter dem Geist bleibt, dass der Geist die Seele kontrolliert. Dass wenn wir sagen, meine Seele preise den Herrn, unsere Seele dann auch vielleicht zähneknirschend, aber trotzdem das tun muss. Ja. Also es war bei mir definitiv nicht so. Meine Seele war sehr bockig und war sehr aufgewühlt und ich habe ihr gesagt, du preist den Herrn, du schaust auf Jesus, du guckst auf die Gegenwart Gottes und meine Seele sagt, nö, ich denke drüber nach, wie ich das Problem lösen kann. So, meine Seele war definitiv nicht stark. Mein inwendiger Mensch war nicht stark. Und das ist es, was eine wirkliche Stärke ist, oder was wirkliche Stärke ist, von der Paulus auch redet. Ja. Wir sehen zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 9, wir lesen einige solche Stellen in der Bibel. Hebräer 13, 9, da heißt es, lasst euch nicht von den vielfältigen fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird. Dass das Herz fest wird. Diesen Ausdruck finden wir auch sehr oft bei David. Gib mir Gott ein festes Herz. Ja, was nicht so wackelt, was standhalten kann, was stehen kann. Und es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Und nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgehen. So ist, ne? Unser inwendiger Mensch, der muss fest sein. Paulus sagt in Epheser 6, warum muss er fest werden? Wenn wir schon im Hebräer sind, dann bleiben wir auch gleich da, dann müssen wir ein bisschen hin und her springen. Da fällt mir gerade noch ein Hauptgrund an, warum muss unser Herz fest sein? Das steht ein Kapitel vorher. Ja. Hebräer 12, 26. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert worden werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich fest empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das habe ich schon oft gesagt, diese Erschütterung wird über die ganze Erde kommen und die hat schon angefangen. Ja. Und die Frage ist dann, ist unser Herz fest, dass es das aushält? Ist unser Herz fest, dass wenn alles den Bach runtergeht und die Leute um uns herum alle hysterisch werden, dass wir dann sagen können, es gibt einen Gott und er kann dich retten in dieser Zeit? Weil, wofür sind wir sonst da? Wir sind Gott. Ja, Gott lässt uns hier auf der Erde, damit wir ein Licht und ein Zeugnis sind. Für die anderen Menschen, denen der Boden unter den Füßen wegbricht. Aber wenn uns selber der Boden unter den Füßen wegbricht, ja, dann werden wir genauso durchdrehen wie alle anderen auch. So, und wir brauchen ein festes Herz. Oder einen starken, inwendigen Menschen. Epheser 6. Da heißt es im Übrigen, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten oder damit ihr stehen könnt. Damit wir nicht zurückweichen. Damit wir stehen können. Ja. Hier steht dann weiter, Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten können. So steht nun fest. So, und das geht hier um unseren unsichtbaren Menschen. Paulus sagt, es geht um Mächte und Gewalten. Es geht nicht um sichtbare Dinge. So, steht mein innerer Mensch oder steht er nicht? Kann er stehen? Gott hat mir gezeigt letzte Woche, nein, meiner wackelt. Aber wie? Meiner wackelt. Bei so einer kleinen Sache, es geht ja nicht um mein Leben oder sonst was, ja. Es geht eher nur um meinen Ruf oder so, mein innerer Mensch wackelt, der ist nicht fest. So, der muss aber fest sein. Wahrscheinlich lässt Gott das zu, damit er fester wird. So, und hier geht es darum, dass man steht, dass man Boden behauptet. Den Grund, den man eingenommen hat, dass man da nicht zurückweicht. Man hat einen Boden eingenommen und dann kommt der Gegenangriff des Feindes. Und dann ist die Frage, bleiben wir stehen? Steht unsere Seele? Was ist mit unserem Verstand? Was ist mit unseren Gefühlen? Was ist mit unserem Willen? Wackelt der? Oder sind wir immer noch fest entschlossen? Egal was. So, wir stehen für Gott.
Ja.
Und dieser böse Tag kommt. Ja. Bei den Pharisäern, bei Jesus in den Evangelien, da gibt es diesen Ausdruck, an einem dieser Tage. Es geschah aber an einem dieser Tage. An einem dieser Tage kamen auf einmal die Pharisäer zu ihm und fingen dann an mit ihren dummen Fragen. Ja. So, und diese eine dieser Tage gibt es immer wieder in unserem Leben. Ja. Und die kommen dann ganz plötzlich auf einmal, aus heiterem Himmel. Es gibt gar keinen Grund oder so. Auf einmal passiert etwas. So, und dann ist die Frage, sind wir bereit für einen dieser Tage oder für den bösen Tag, wie das hier steht? Können wir uns behaupten? Ja. Und es geht immer um unser Herz und unseren Geist und um unseren unsichtbaren Menschen. Es geht nicht darum, wie wir nach außen wirken, sondern die Frage, die wir uns immer stellen müssen, was ist hier oben? Was ist hier? Sind die Gedanken alle am Rasen? Sind Gedanken der Furcht? Ist ein Geist der Furcht, der mich kontrolliert? Du musst sofort das machen, damit das nicht passiert. Und mach sofort das, damit das nicht passiert. Das ist ein Geist der Furcht, der mich dann kontrolliert. Wenn das der Fall ist, ist meine Seele ist, die steht nicht. Die steht nicht. Ja. In Johannes 14, Vers 1, da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. So. Oder da haben wir dieses Wort Tarasso im Griechischen, aufgewühlt. Das ist dieses Wort aufgewühlt, unruhig. Ja. Euer Herz werde nicht unruhig, euer Herz sei nicht aufgewühlt. Da muss Frieden sein. Das ist das Gegenteil von Frieden, dieses Erschrecken. Ja, oh, was wird passieren? Wie wird das alles ausgehen und so? Ja, das ist eine offene Tür für Furcht, für Sorge, für Kummer, für all diese Sachen. Offene Tür. Ja. Und dann sagt Paulus in Epheser 3, Vers 16, ja, er sagt, ich bete für euch zu Gott. Und dann sagt er, was er alles betet. Und dann am Ende kommt dann der Grund, warum er das betet. Damit ihr durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werdet am inneren Menschen. Am inneren Menschen. Darum geht es wirklich. Ja? So, wenn ihr jetzt merkt, wenn Gott euch zeigt, mein innerer Mensch ist total, das ist total wackelig, ist total unruhig, total aufgewühlt. Ja? Dann, egal was Gott alles durch uns gemacht hat, wie viele Leute er geheilt, Dämonen ausgetrieben oder sonst was oder bekehrt hat. Das spielt keine Rolle. Bei uns muss dann die rote Ampel leuchten. Die Warnlampe muss leuchten. Ja? Dass Gott uns benutzt, ist eine Sache. Das wird er machen. Gott benutzt auch Esel. Ja? Aber es wird der böse Tag kommen. Und es wird die Erschütterung kommen. Und können wir dann stehen oder nicht? Sind wir dann ein Zeugnis, eine Demonstration für die Weisheit Gottes, die Mächte und Gewalten? Oder kippen wir dann um? So, das ist die Frage, ja. Dass Gott uns benutzt, ist keine Frage. Es ist auch keine, so, dass, ja. Gott benutzt die komischen Leute. So, aber wir müssen, jeder von euch muss gucken, wie ist meine Seele? Wackelt sie? Oder kann sie, oder steht sie? Wie viel Druck hält sie stand? Habe ich meine Seele unter Kontrolle? Ist mein innerer Mensch gestärkt durch den Geist? Mit echter Kraft. Ja, nicht nur Kraft. Es gibt Kraft, die Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Das ist eine Kraft, ja, die brauchen wir auch, ja. Aber die Kraft, wir brauchen auch eine Kraft, die uns stehen lässt, wenn alles gegen uns kommt, wenn unser Ruf ruiniert wird, wenn die Leute Gerüchte über uns verbreiten. Ja, können wir dann stille halten? Ja, 1. Petrus 3, Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr drohen aber fürchtet nicht, Und lasst euch nicht beunruhigen. Oder in anderer Übersetzung steht, lasst euer Herz nicht erschrecken. Lasst dein Herz nicht unruhig sein. Steht in einer anderen Übersetzung. Lass dein Herz nicht unruhig sein. Ja. Sei nicht so aufgewühlt. So. Das ist der wirkliche Frieden, den Jesus gibt. Das ist der Frieden. Deswegen übersteigt dieser Frieden auch unseren Verstand oder unser Denken. Weil unser Denken, das wird sehr leicht unruhig. Unser Verstand wird sehr leicht aufgewühlt. Aber wenn wir diesen Frieden haben, da ist da eine Kraft, die ist größer als dieses Denken. Dann ist da nicht, ja, David sagt, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. Aber dieser Frieden, der löscht dieses Feuer. Und dann brennt es nicht mehr in uns. Ja. Ich kenne Leute, und ich war früher so, da haben bestimmte theologische Fachbegriffe haben ausgereicht und das Feuer in ihnen wurde angezündet und sie waren gezwungen, sofort Stellung zu beziehen. Ja, das ist ziemlich heftig. Das ist meistens ein Geist des Richtens dahinter. Wenn man nicht ruhig sein kann, wenn man nicht andere Meinungen stehen lassen kann, wenn man gezwungen ist, sofort Stellung zu beziehen, sofort was dagegen zu sagen, ganz oft ist dahinter ein Geist des Richtens. Da ist ein Feuer in mir am Brennen, das mich dann treibt und meine Zunge muss dann sprechen. Psalm 51. Nee, wir gehen erst zu Jesus, wir gucken uns Jesus an. Johannes 8. Ja. Eins der besten Beispiele für einen festen Geist, für einen starken inwendigen Menschen, für eine ruhige Seele, finden wir in Johannes 8. Das ist diese Geschichte mit der Ehebrecherin. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Das Gesetz aber sagt, wir sollen sie umbringen, was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Ja, die wussten ganz klar, Jesus will nicht, dass sie stirbt. Woher wussten sie das? Wohl. Ja. Und jetzt steht was Interessantes. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Habt ihr euch schon mal gewundert, warum das da steht? Ja. Wenn man einen Roman schreibt, oder wenn man irgendwann eine fiktive Geschichte schreibt, dann benutzt man solche Detailausschmückungen. Das ist ein sehr gängiges Stilmittel, um der Geschichte so eine Tiefe oder Realität zu verleihen. Man weist dann auf bestimmte Details hin, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Aber das lässt das Ganze realistischer wirken. So, aber das ist nicht der Grund, warum Johannes hat kein Literatur- und kreatives Schreibenseminar benutzt, warum er das hier hinschreibt. Nein. Jesus hat sich dahin gebückt und in die Erde geschrieben. So, und dann geht, und warum steht das da? Ja. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtet er sich auf. Okay, Jesus steht auf, spricht zu ihnen. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Jesus kniet. Die Leute reden alle auf ihn ein. Er richtet sich auf, spricht zu ihnen und dann ignoriert er die Leute. Er sagt einen Satz, ignoriert die Leute, bückt sich wieder und schreibt wieder auf die Erde. So, während Jesus jetzt wieder gebückt auf der Erde ist und da schreibt, um ihn herum ist dieser ganze Trubel, Leute, die sind voller Mordlust, die wollen töten. Ja. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen. Das hat ein bisschen gedauert. Während sie so einer nach dem anderen gehen, Jesus ist immer noch gebückt auf der Erde und schreibt, gingen einer nach dem anderen hinaus, angefangen von Ältesten bis zum Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. So, Jesus ist immer noch gebückt auf der Erde. Die Frau steht da und fragt sich, was passiert jetzt hier? Ja. Die Frau war garantiert nicht ruhig. Dann lesen wir in Vers 10, da richtete Jesus sich auf. So, alle Leute sind weg, nur die Frau nicht. Jesus steht wieder auf. So, diese Körpersprache oder dieses Verhalten zeugt das von Stress oder Unruhe? Nee, ne? Also, wenn Jesus auch nur ein bisschen unter Druck geraten wäre, durch diese religiösen Leute, die mit dem Gesetz ihn versuchen zu töten. Wenn er auch nur ein bisschen unter Druck wäre, dann wird er sich da nicht niederknien, er würde mit ihnen argumentieren, er würde ihn versuchen, sie mit vielen Worten zu überzeugen. Stattdessen sagt er nur einen Satz und ignoriert sie dann wieder. Er guckt gar nicht, er beachtet sie gar nicht, er guckt gar nicht auf die, was machen die. Es ist ihm völlig egal, oder ist ihm wahrscheinlich nicht egal, aber ja, er ist total unbeeindruckt. Ja, also ich würde nicht so handeln. Ich würde irgendwie versuchen, das Leben der Frau zu retten. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich würde ich mich auf einen theologischen Disput einlassen, was völliger Blödsinn ist. Aber Jesus ist völlig ruhig. Ja? Und das ist, und erst als alle weg sind, steht er auf. Das hat bestimmt ein bisschen gedauert. Die Leute haben Finger nachzudenken. Die steht hier die, angefangen von den Ältesten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Angesehenen, die gingen zuerst, die haben sich wahrscheinlich weggeschlichen. Irgendwann standen nur noch die einfachen Leute da und überlegten sich, oh, unsere Anführer sind nicht mehr da. Das war wahrscheinlich eine komische Atmosphäre, die Gegenwart Gottes war da, die Überführung vom Geist war da, weil sie ja merkten, wir sind nicht ohne Sünde. Schleichen wir uns lieber weg. Ja. Ich glaube, keiner von uns wäre da so ruhig wie Jesus. Keiner von uns würde es schaffen, in so einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, ganz entspannt auf dem Boden zu sitzen und da etwas in die Erde schreiben. Weiß ich nicht. Vielleicht einer von euch. Ich nicht. Ja. Da richtete sich Jesus auf. Und da er niemanden sah als die Frau, oh, Jesus hat die Leute gar nicht beobachtet. Oder jetzt, er guckt, oh, alle weg. Sprach er zu ihr, Frau, wo sind die ganzen Leute, die dich angeklagt haben? Hat dich niemand verurteilt? Nein, keiner. Gut, dann mache ich das auch nicht. So, Jesus ist vollkommen 100% Friede in seiner Seele, sein Herz. Seine Gedanken sind nicht so, oh, was mache ich jetzt, wie kann ich das jetzt? Und Jesus war ja Mensch, ja. Er hat sich selbst als Sohn des Menschen bezeichnet, als Sohn, als Menschensohn gelebt. Ja, so. Jesus war völlig voller Friede. So, ich habe das mit mir verglichen, mit meiner Situation vor einer Woche. War überhaupt nicht so. Überhaupt nicht so. Ja. Ich hätte das natürlich, man kann das nach außen hin nachmachen. Man kann so tun, als ob man sich bückt oder als ob einem das alles gar nicht angeht und man kann so lockere Sprüche machen. Klar. Ja, aber ich wusste, in mir ist nicht diese Ruhe. Mein Verstand hat nicht diese Ruhe. Da sind die Gedanken wie auf der Autobahn. Eine nach dem anderen. Ja. 2. Könige 4,27, ein weiteres Beispiel. Da ist diese Frau, bei der Elisa gewohnt hat. Und da ist ihr das Kind gestorben, das ihr von Gott verheißen wurde. Also da passiert eine Erschütterung, etwas Unvorhergesehenes passiert bei ihr. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, ist aufgewühlt. Ihre Seele ist unruhig, sie hat nicht die Kontrolle über sich. Sie weiß gerade nicht wirklich, was sie da macht. Und der Herr hat es mir verborgen und lässt mich nicht wissen lassen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Gott hat es mir nicht gesagt. Lass sie in Ruhe. Ja. Und dann passiert das Ganze. So, aber und der Mann Gottes, der bringt dann den Frieden wieder und weckt das Kind wieder auf. Ja. So, und die Frage ist, wie kriegen wir unsere Seele, wie kriegen wir diese Unruhe aus unserer Seele weg? Wie kriegen wir den Frieden da rein? Ja. Was muss passieren, damit unser innerer Mensch stark wird oder fest wird, damit wir stehen können und uns behaupten können an dem bösen Tag? Ja. Wir haben gelesen, es geschieht durch Gnade, es geschieht durch den Geist. Ja. David betet im Psalm 51, Vers 12, schaffe mir ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Wir lesen mal ein paar Sachen von David. Zum Beispiel, wir fangen mit Psalm 42 an. Ja. Wenn ihr euch die Psalmen mal durchlest, sehr interessant. Ganz oft, David fängt an und in der Einleitung steht schon, diesen Psalm hat David geschrieben, als ihn wieder mal alle umbringen wollten. Oder als ihm wieder mal Saul auf den Fersen war. Oder als der eine Typ ihn da bei Saul verpetzte und die ganze Armee kommt. Ja. Oder als Saul sein Haus umstellte und ihn das Haus seiner Frau da umstellte und ihm auflauerte. Ganz oft finden wir diese Einleitungen da in dem Psalm. Ja. 42 ist nicht von David, ist von den Söhnen Koras. Ja. Da heißt es, Vers 4, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten. Wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihm feierlich dahinschritt und zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Ja? Der sagt hier, okay Seele, du bist aufgewühlt, du bist unruhig, du musst jetzt warten. Er spricht direkt zu seiner Seele. Wir können unserer Seele Befehle erteilen. Wir müssen das sogar. Ja. Er sagt, harre auf Gott, halte aus. Es ist zwar nicht angenehm jetzt, das ist gerade nicht schön, aber bin fest entschlossen, Gott, ich glaube auf Gott, Gott wird kommen, Gott wird retten. Ja. Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seiner Gegenwart kommt. Und das ist immer der Ort, wo die Rettung herkommt, von der manifesten Gegenwart Gottes, von der Anwesenheit Gottes. Das verändert immer die ganze Situation. Warum ist das so? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit. So, wenn Jesus sagt, ja, das Reich Gottes ist mitten unter uns, er bezieht sich da auf seine Anwesenheit. So, wenn das Reich Gottes oder die Gegenwart Gottes da ist, die Herrlichkeit Gottes kommt, da ist immer ein Friede. Weil der Friedensfürst ist ja anwesend. Ja, und der bringt immer Friede in die Situation. Und das ist die Hauptrettung, die Hauptlösung für dieses Problem. Wenn unsere Seele aufgewühlt ist, ja, David stärkte sich in dem Herrn. Der hat sich wahrscheinlich zurückgezogen und Gott angebetet, so lange, bis der Frieden kam. Irgendwo gibt es dazu auch einen Psalm zu dieser Episode, glaube ich, wo die ihn alle umbringen wollten oder so. Also es gibt viele Psalmen, wo David in Lebensgefahr war. Und David schüttet ganz oft, man merkt denn in dem Psalm, David schüttet sein Herz aus, er schüttet seine ganze Seele aus, er sagt Gott, die Feinde wollen mich umbringen, der Löwe geht umher, er will meine Seele zerreißen. Ja. Und er beschwert sich oder er schüttet sein ganzes Leid aus. Und irgendwann, gegen Ende, kommt auf einmal so eine Veränderung. Es ist, als ob David so die Kurve kriegt. Auf einmal verändert sich der ganze Inhalt und es geht über in Anbetung. Gott, ich will lieber in deinem Vorhof sein, das ist besser als alles andere. Als ich in deinen Tempel ging, habe ich all diesen Blödsinn vergessen, den ich vorher noch gedacht habe, als deine Gegenwart kam oder alles. Es ist immer so, David kriegt die Kur, weil die Gegenwart Gottes kommt auf einmal und die bringt den Frieden in seine Seele und die beruhigt sein Herz und der Friedefürst kommt. Das Reich Gottes kommt. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Ja, das ist unsichtbar. So, das kommt in uns hinein. Und dann kriegt er immer die Kurve. So, David hatte ja auch nicht von Anfang an ein festes Herz. Er bittet Gott im Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Inneren. David wusste, er braucht das. Wenn David einen festen Geist gehabt hätte, wäre diese Sache mit Bathseba, diese Sache da mit dem Ehebruch und dem Mord nicht passiert. Das sagte er in diesem Psalm 51. Als Reaktion darauf. Gib mir ein reines Herz, das hatte ich nicht. In meinem Herz war offensichtlich Unreinheit und Mord und Lust drinne und gib mir einen festen Geist. Hatte David nicht. So, ja, das ist, da müssen wir jetzt nicht so vom Hocker fallen, wenn wir jetzt auf einmal merken, oh, ich bin ja gar nicht so stark, wie ich eigentlich dachte. Ja, wenn der Geist Gottes uns jetzt an all die Situationen erinnert, wo unsere Gedanken gerast haben, wo wir keine Ruhe hatten hier im Kopf, ja, oder im Herz, wo wir uns so komisch gefühlt haben. Ich bin mir sicher, viele von euch haben sich an solche Situationen jetzt erinnert. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir werden ja nicht mit einem festen Geist geboren. Und einem starken. Das ist ja ein Prozess, ja, wo Gott uns auch trainiert. Und aus diesem Grund lässt Gott das ja auch zu, damit der fest wird. Für den entscheidenden Moment. Wenn im Leben Abraham, da lief alles auf einen entscheidenden Moment hinaus. Kriegt Gott Abraham dazu, dass er sein Bestes für Gott gibt, dass er seinen Sohn opfert. Ja. David hat ja ziemlich viel Blödsinn gemacht vorher. Gott sagt ihm, verlass deine ganze Familie, er macht es nicht. Er bleibt da hängen und erst als sein Vater stirbt, geht er weiter. Und dann schleppt er immer noch seinen Lot mit, hätte er auch nicht machen sollen. So, David passiert eine ganze Menge Sachen, wo David geht nach Ägypten, David lügt und so weiter. Ja, da passiert ja eine Menge. David war ja von Anfang an nicht so. Abraham, sorry. Abraham war ja von Anfang an nicht so. Nicht so der Mann des Glaubens. Ja, hat gewackelt. Als kein Essen da war, ab nach Ägypten. Und als dann in Ägypten der Druck kommt, wird Abrahams Verstand total aktiv und er kommt mit dieser genialen Lösung, ja, lügt den Pharao doch an. So, ja. War nicht so dolle. So, das ist unsere Seele, wenn die Herrschaft übernimmt. So, aber für Gott war entscheidend, finde ich einen Mann auf der Erde, der mir seinen Sohn opfert oder bereit ist, mir seinen Sohn zu opfern, dann stehe ich in der Schuld, ihm meinen Sohn zu opfern. Ja? Finde ich irgendwo auf der ganzen Erde einen Mann? Weil der Fürst der Welt war nicht Gott, der war ein anderer. Der erste Fürst der Welt, Adam, hat seine Regentschaft an die Schlange abgegeben. So, und Gott will die aber wieder haben. Auf legalem Weg. Deswegen hat Gott sich Abraham ausgesucht und ihn trainiert. Und Gott hat es zugelassen, dass Hungersnot kommt oder dass solche Sachen kommen, weil das Ziel war, an dem bösen oder an dem entscheidenden Tag bei Abraham. Ja? Abraham war es sicherlich kein toller Tag, wo Gott ihm sagt, geh, bring den Sohn um. Ja? Zumindest am Ende, ja, aber nicht am Anfang. Ja? Aber das war das Ziel. Und so, und genauso hat Gott ja für uns ein Ziel. Ja, ein Tag, wo wir stehen müssen. So, und alles, was wir jetzt dazu erleben, kann, wenn wir die richtige Reaktion darauf zeigen, kann zu unserer Ausbildung dienen. Kann uns als Training dienen. Wenn wir nicht in Verbitterung gehen. Wenn wir nicht anfangen, Gott anzuklagen. Wenn wir unser Herz nicht verhärten. So, dann ist es auch egal, wie oft wir fallen. Und wie viel Fehler wir machen. So, und David bittet Gott, gib mir einen festen Geist. Habe ich nämlich nicht. Ja. So, und später, als dann zum Beispiel diese Sache mit Absalom passiert, da sehen wir, David ist ganz ruhig. David muss seinen Palast verlassen. Da ist dieser Typ namens Shimi oder Shimei, weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, der bewirft ihn mit Steinen oder mit Dreck und flucht über David. Das war ja ein Nachfahre Sauls. Und er hatte wahrscheinlich die Hoffnung, dass er jetzt, wenn ein anderer König kommt, dass er wieder zu alter Ehre kommt oder so. Ja. Und Davids Leibwache sagt, komm, lass mich diesem Hund den Kopf abschlagen. Und David sagt, nein, warte. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lässt Gott das jetzt. Vielleicht hat Gott ihm ja gesagt, er soll mich fluchen. Später war David sich sicher, das war nicht Gott. Und er sagt seinem Sohn Salomo, kümmere dich mal um den Typen. Ja. Aber David ist nicht so schnell. Hier, David ist auch vorsichtig. David ist ganz ruhig. Sagt, lass ihn in Ruhe, wir gehen hier raus. Wenn Gott hinter der ganzen Sache ist, wird er uns wieder zurückbringen. Da ist David viel ruhiger als noch am Anfang. Ja, da ist wirklich eine Veränderung passiert. David ist da nicht mehr so schnell. Weil als David diese Probleme mit Nabal hatte, Da war David ganz schnell mit einer Lösung. Wir werden einfach alles umbringen, was männlich ist. Ja, das war die Lösung. Und dann kommt die Frau von Nabal und hält ihn davon ab, unschuldiges Blut zu vergießen. So, da war David noch, ja, leicht entflammbar, seine Seele. Aber später war sie nicht mehr so leicht zu entzünden. Ja, weil sein Geist, sein innerer Mensch ist viel fester und stärker geworden. Psalm 39, 3 und 4. Nee, 39, 3 und 4. 49. Da sagt David Söhne Koras. Da sagt ein Satz, der sehr oft in den Psalmen steht. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Er wird mich aufnehmen. 49, 16. Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Mit unserer westlichen Haltung denken wir sofort daran, okay, Gott wird mich vor dem Tod bewahren oder er wird mich irgendwie, ich werde nachher irgendwie auferstehen oder irgendwie sowas. Ja? Wir beziehen das auf irgendwie später oder auf den leiblichen Tod. Aber es bedeutet auch, Gott wird mich davor bewahren, dass meine Seele tot ist für Gott. Oder ja, dass meine Seele stirbt. Bei Simson lesen wir das. Delila hat so oft auf Simson eingewirkt, da steht sie immer und immer wieder, wiederholte sie das, bis dann auf einmal steht, seine Seele wurde zu Tode betrübt. Seine Seele wurde zu Tode betrübt. Durch diese Manipulation und Zauberei, die von seiner Frau ausging, du hast mich nur, du liebst mich gar nicht, wenn du mich lieben würdest, würdest du mir doch das Geheimnis verraten. Dieser Druck, der auf Simsons Seele ging, der hat seine Seele bearbeitet. Und Simson war so doof und hat das nicht ernst genommen. Und man fragt sich nachher, wie konnte er nur so blöd sein und sein Geheimnis verraten? Ja? In Sprüche lesen wir, alles, woran es einem Tor gelegen ist, ist seine Seele, sein Herz auszuschütten vor allem. Allen zu sagen, zu zeigen, was er denkt und was in ihm ist. Das ist ein Merkmal für einen Dummkopf, sagt die Bibel. So, Simson war so ein Dummkopf. Der hat seine Seele vor ihr ausgeschüttet. Warum war er so doof? Er hat doch gemerkt, die will ihn umbringen. Warum macht er das denn trotzdem? Das ist doch Selbstmord, was er da macht. Ja? Und wir werden keine logisch-rationale Erklärung finden. Ja, es gibt keinen logisch-rationalen Grund, warum er das gemacht hat. Aber die Erklärung ist ganz einfach. Seine Seele, da ist Tod in seine Seele hineingekommen. Und dieser Tod in seiner Seele ließ nicht mehr zu, dass da ein logischer, fruchtbarer Gedanke hier oben war, der ihm gesagt hat, ey, Moment mal, du hast jetzt dreimal deiner Frau das Geheimnis verraten und immer wieder kamen da Typen, die dir ans Leder wollten. Das stimmt doch was nicht. Diese logischen Gedanken, die entsprangen nicht mehr aus seiner Seele, weil da eine Macht des Todes, Kontrolle und Manipulation seine Seele im Griff hatten. Und irgendwann war er so genervt und wollte einfach nur diesen Druck loswerden, sagt, hier komm, ich sag dir mein Geheimnis, lass mich in Ruhe. So, ja, das ist Tod in der Seele. Simsons Seele konnte diesem Druck nicht standhalten, der da kam, konnte nicht standhalten. Und das war sein Untergang. Und David sagt, du wirst meine Seele aus der Gewalt, aus der Kraft, aus dieser Macht des Totenreiches erlösen. Du wirst mich beretten, befreien, dass das Totenreich keinen Zugriff hat auf meine Seele. In 1. Johannes 3, Vers 14 fällt mir gerade ein, wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Ja, wenn ich meinen Bruder nicht liebe, natürlich sterbe ich da nicht auf der Stelle und falle tot um, aber in mir macht sich der Tod breit. In mir macht sich der Tod kriegt mehr Macht. Die Bibel sagt, der Tod ist eine Person. Und sehr viele Stellen das sagen. Der Tod ist eine Person. Und diese Person, Tod, kriegt immer mehr Macht. Ja? Zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass diese Person, Tod, sehr viel Macht über meine Seele hat, ist, wenn ich ständig Selbstmordgedanken kriege. Das ist ein Beweis dafür, dass diese Person schon sehr viel Macht über meinen Verstand hat. Wenn ich Depressionen habe oder mich ständig so Todessehnsucht oder mich so fühle, es wäre doch besser, wenn ich nicht da wäre. Das ist ein Zeichen, dass diese Person tot eine Macht über meine Seele hat, den Bereich meiner Gefühle hat. Ja, das ist ja kein Spaß. Deswegen sagt Paulus, die Belohnung für Sünde ist Tod. Ja, je mehr ich sündige, umso mehr Macht kriegt diese Person Tod auf mein Leben. Der kriegt mich als Belohnung. So. Oder ich kriege ihn als Belohnung. Ja. Und David sagt, in dem Psalm lesen wir, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Ja. Psalm 71. Vers 10. Denn meine Feinde reden von mir und die meiner Seele auflauern, ratschlagen miteinander und sagen, Gott hat ihn verlassen, jagt ihm nach und ergreift ihn, denn es gibt keinen Retter. O Gott, sei nicht fern von mir, mein Gott, eile mir zu Hilfe. Es sollen sich schämen und ausgelöscht werden, die meine Seele anfeinden, in Schimpf und Schande sollen sie sich hüllen, die mein Unglück suchen. Ich aber will beständig harren, warten. Worauf? Ich will beständig harren und noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deinen Hilfserweisen Tag für Tag, die ich nicht zu zählen weiß. Ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Ich will deine Gerechtigkeit alleine rühmen. Ich will in deiner Kraft kommen. Ich brauche deine Kraft, Gott, damit ich diesen Ganzen aushalten kann. Ja. Meine Feinde lauern mir auf. Psalm 3. Ihr Männer noch, wie lange soll mein... Psalm 3. Ja, das ist ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Als diese ganze Sache, dieser Aufruhr mit Absalom passiert ist, bestimmt haben viele Leute gedacht, dies ist ein Zeichen, Gott hat seine Hand von David zurückgezogen. Vielleicht genauso wie bei Saul. Ja, das haben viele Leute gedacht. Und ich kann mir denken, dass die Priester, die da geblieben sind, oder die unter Absaloms Einfluss waren, auch genau das gepredigt haben. Damals war das ja normal, dass ein König immer eine göttliche Legitimation brauchte. Ja. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Hier sehen wir, das ist der spätere David. Ja? Seine Seele kommt unter Druck, aber David hat hier schon einen viel festeren Geist als früher. Und dann sagt, ich leg mich nieder und ich kann schlafen. Obwohl mein ganzes Reich zusammenbricht hier. Ich legte mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht. Warum? Denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o Herr, hilf mir, mein Gott. Denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken. Du zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist Rettung. So, hier ist David, ja, hier ist David nicht in Verzweiflung in diesem Psalm. Hier ist David total nüchtern. Er sagt, meine Feinde sind sehr zahlreich. Und die Situation ist sehr schlimm. Und sie denken, Gott, dass du mich jetzt verworfen hast, was du aber nicht hast. Aber ich werde mich jetzt hinlegen und schlafen. Und dann werde ich aufstehen und zugucken, wie du hier Ordnung schaffst. So, das ist erstaunlich, ja, dass David sowas sagen kann. Du wirst die Zähne der Gottlosen schlagen. Das heißt, die können nach mir schnappen oder die können bellen, aber die können mich nicht mehr beißen. Ja. So, das ist ein fester Geist, was wir hier sehen. Ich lege mich nieder und schlafe. Gott hat uns ein Gute-Nacht-Gebet für unseren kleinen Sohn gegeben. Es gibt ja alle möglichen traditionellen Gute-Nacht-Gebete. Gott hat meiner Frau ein Gute-Nacht-Gebet für unseren Sohn, was wir seit 2 Jahren oder 3 Jahren schon jetzt immer wieder beten. Steht in Sprüche 3, 24. Da heißt es, ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Das ist ein sehr gutes Gute-Nacht-Gebet. Ja? Ohne Furcht könnt ihr mit euren Kindern beten zum Einschlafen. Wenn sie alt genug sind, kann man es ihnen auch irgendwann erklären. Ja. Dieses Gute-Nacht-Gebet ist nichts anderes als ein fester innerer Geist, ein festes Herz, eine starke Seele, die stehen kann. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen und wenn du liegst, wird dein Schlaf süß sein, egal was alles um dich herum passiert, egal wie der Tag war, egal was dich alles angegriffen hat. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten. Auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Das ist der Tag der Erschütterung, aus was wir in Hebräer gelesen haben. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Warum? Der Herr wird deine Zuversicht sein. Und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Ja. Und ich glaube, wenn wir das mit unseren Kindern beten, dann wird der Tag, wo sie das ergreifen können, auch schneller kommen. Ja, es gibt Glauben und Glauben. Es ist eine Sache zu glauben, dass jetzt Gott was tut, dass Gott jemand heilt oder irgendwie tut. Aber es ist eine ganz andere Sache zu glauben, wenn die Situation völlig ausweglos ist. Und wenn es passieren muss, so, wenn wir für Kranke beten und da passiert nichts, das ist jetzt nicht so gut. Passiert vielleicht morgen. Oder vielleicht heilt Gott ihn nächstes Jahr. Kann ja sein. Aber wenn die Situation so ist, Tod oder Leben, und zwar jetzt, sofort, das ist ja was ganz anderes. Und da braucht man einen ganz anderen Glauben. Oder da entscheidet sich, wie fest ist der Glaube wirklich. Das kann ich wirklich Gott vertrauen, dass er mich hier rausholt aus der Sache. Ja. Und da zeigt sich, wie fest ist die Seele denn wirklich. Psalm 57. Sei mir gnädig, ist von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Das ist noch am Anfang von David. Ja, da war David noch nicht so fest wie im Psalm 3. Hier heißt es, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. David, hier sehen wir, David flüchtet sich in die Gegenwart Gottes. Er flüchtet sich in die Gegenwart Gottes. Er wusste schon am Anfang seines Lebens, das ist das Geheimnis. Ich muss unter Gottes Schatten, unter die Bedeckung seiner Flügel kommen. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache ausführt. Er wird mir vom Himmel Rettung senden. Er wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet, Saul. Er wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zunge scharfe Schwerter sind. Und einige davon waren auch seine eigenen Leute. Ja, die wollten ihn ja nachher auch umbringen. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Erinnert euch das an irgendwas? Ja? Der brüllende Löwe aus dem Neuen Testament. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Interessanterweise, mindestens vier Mal, ich habe nicht alle Psalmen durchgeguckt, aber in der ersten Hälfte der Psalmen findet man 3 oder 4 Mal diesen Hinweis auf den Löwen. Ja. Zum Beispiel Psalm 22 finden wir das. Da finden wir einen Hinweis auf den Löwen. Da heißt es, errette meine Seele vor dem Schwert, meine Einsame vor der Gewalt der Hunde, errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich gehört und gerettet von den Hörnern der Büffel. Das ist auch so ein Psalm Davids. Ja. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, auch bei Nacht. Und ich habe keine Ruhe. Das ist nicht so wie im Psalm 3. Hier ist David noch nicht so. Im Psalm 3 bricht das ganze Reich unter ihm weg. Er muss aus seinem Palast und er sagt, ich werde mich jetzt schlafen legen und ruhig und süß schlafen. Und dann am Morgen wirst du für Rettung sorgen. Aber hier sagt er, ich habe bei Nacht keine Ruhe. Aber jetzt kriegt David diese Kurve. Das ist immer, wir können mit unserer Verzweiflung zu Gott kommen, aber es ist wichtig, dass wir die Verzweiflung bei Gott lassen. Und wenn wir aufstehen und wieder weitergehen, dass die Verzweiflung da bleibt und nicht wieder mit uns mitkommt. Ja. Und es hilft sogar, wenn man sich das bildlich vorstellt, wie man zum Beispiel seine Verzweiflung oder seine Probleme, ihr könnt euch das im Kopf vorstellen, wie ihr die zum Kreuz bringt und vor dem Kreuz da runterschmeißt. Oder irgendwie so, das hilft manchmal, wenn wir uns solche Bilder vorstellen. Ja. Auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe, aber du bist heilig. Du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten, du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zustande. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Kopf auf und schütteln den, sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust auf ihn. Hat ihn ja bei Goliath gerettet. Ist das nicht der Typ, den der Prophet gesalbt hat zum König? Ne? Soll sich mal nicht so anstellen, der Typ. Ja. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht an meiner Mutter Brust. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Und dann geht es von den Stieren von Baschan, die sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ja. Hier geht es zweimal, erwähnt er den Löwen, der ihn zerreißen will, der ihn verschlingen will. Das ist der Teufel in diesem Fall. Oder Psalm 17 finden wir auch den Löwen. Auf Schritt, Psalm 17, Vers 11, auf Schritt und Tritt umringen sie uns jetzt. Sie haben es darauf abgesehen, uns zu Boden zu strecken. Ja. Es gibt erstaunlich viele Menschen bei uns in der Umgebung in Bielefeld, die darauf abgesehen haben, unsere Gemeinde auszulöschen. So, Christ. Ja. Sie gleichen dem Löwen, der zerreißen will. Sie gleichen dem Löwen, der zerreißen will, dem Junglöwen, der lauert im Versteck. Steh auf, o Herr, komm ihm zuvor, demütige ihn, errette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert, vor den Leuten durch deine Hand, o Herr. Ja. Und dann gibt es noch einen weiteren Vers mit dem Löwen. Ich hoffe, ich finde den. Ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben, aber nicht alle. Ja, Psalm 7, Vers 3. Da erwähnt David auch den Löwen. Da heißt es, ja, das ist ein Klagelied, das er dem Herrn sang, wegen der Worte Kusch des Benjaminiters. Die Ausleger sind, man ist sich da unklar. War das der Typ, der ihn bei Saul verpetzt hat, bei den Priestern? Oder war das, man könnte einige sagen, das war dieser, der ihn da mit Steinen und Dreck beworfen hat. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil kein Retter da ist. Und das ist, hier ist was Interessantes. Hilf mir von allen meinen Verfolgern, Plural, Mehrzahl, dass er nicht meine Seele zerreißt wie ein Löwe. Hilf mir von allen meinen Verfolgern, das sind viele Verfolger, und dann auf einmal gibt es nur noch einen Verfolger, im Singular, in der Einzahl, dass er nicht meine Seele zerreißt, wie ein Löwe. Ja? Hinter all den Verfolgern steckt der eine Löwe, der Teufel, der zerreißen will. Und er will unsere Seele in Stücke reißen, dass unsere Seele nicht mehr ganz oder heile ist. Ja. Okay. Hiob sagt zu Gott, wie lange wirst du, Hiob 19,2, wie lange wirst du meine Seele betrüben oder aufwühlen oder, ja? Und wie lange wirst du mich mit Worten in Stücke brechen? So, das sagt er zu den Freunden, Hiob 19,2. Bei Hiob sehen wir das ja auch. Bei Hiob wird dieser böse Tag, der kommt ja in allen Details beschrieben. Das war ja nicht nur ein Tag, das war ja ein längerer Zeitraum, ja, wo Hiob diesen Kampf hatte. Hiob antwortete und sprach, wie lange wollt ihr meine Seele plagen oder betrüben oder aufwühlen und mich mit Worten niederdrücken? Oder mich wörtlich in Stücke reißen mit Worten? Ja. Früher zur Zeit Hiobs oder zur Zeit Davids, da waren die Leute ja nicht so zimperlich. Da hat man auch gerne mal das Schwert gezückt und einen umgebracht. Ja, heute ist man, im Westen ist man ja halbwegs anständig und macht sowas nicht, weil man würde ja in den Knast kommen dafür. Aber wir töten heute ja mit Worten. Ja, der westliche demokratische Mensch, der zückt nicht das buchstäbliche Schwert, sondern er zückt das Schwert der Zunge. Das ist aber nichts Neues. Hiob sagt das hier. Ihr wollt mich mit Worten in Stücke schneiden. Oder Sprüche 18, 21, Sprüche 12, 18. Da lesen wir, dass Worte wie Schwerter. dass Worte wie Schwerter sind, dass sie mich umbringen wollen mit Worten. Wir finden diese Ausdrücke schon auch in der Bibel. So, wenn die Bibel über das Schwert oder über Mord schreibt oder über Tod, dann beinhaltet das immer auch, ja, Mord mit Worten, Mord mit der Zunge. Das darf man halt nicht vergessen, ja. So, die Leute sagen, oh, heute, wir sind ja anständige Christen, wir morden nicht. Aber es gibt viele Christen gerade in Bielefeld, die mit Worten versuchen, unsere Gemeinde niederzustrecken, ja, oder durch Gerüchte oder durch Sachen, die sie weitererzählen. Es gibt nicht nur in Bielefeld, es gibt eine ganze Menge. Hat es immer gegeben, wird es auch weitergeben, ja. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20, haben sie meine Worte argwöhnisch verfolgt. Jesus sagt, die haben wirklich versucht, ihm jedes Wort umzudrehen. Die haben gehört, was sagt er? Was sagt er? Sagt er auch nur ein Wort gegen das Gesetz? Dann haben wir ihn. Ja? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20, haben sie meine Worte argwöhnisch verfolgt, so werden sie das bei euch auch tun. Haben sie mich gehasst, so werden sie euch auch hassen. So, das wird passieren. Ja? Wenn es bei euch noch nicht passiert, kann euch beruhigen, es wird kommen. Psalm 56 noch. In Gott will ich rühmen sein Wort, auf Gott vertraue ich und ich fürchte mich nicht. Was? Also das war übrigens ein Psalm Davids, als ihn die Philister in Gat ergriffen. Also er war auch wieder in Probleme. Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich, sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen, oh Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinem Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. Und jetzt kommt diese Wendung. Von der Verzweiflung, von der Last, die man vor Gott ablegt, und jetzt kommt diese Wendung in dem Psalm. Ja, das weiß ich, dass mein Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen das Wort. Im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich. Ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, oh Gott, gelobte, liegen auf mir. Ich will Dankopfer entrichten. Während er aufgelauert oder unter Stress, unter Angriff steht. Ich will Dankopfer entrichten. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle in der Gegenwart Gottes im Licht des Lebens. So, da kommt das Ende am Anfang des Psalms hat man Probleme, Bedrückung und am Ende ist Lobpreis und Freude und Dank und Glaube und Sicherheit. Ja? Und diese Kurve müssen wir kriegen. Das sind diese Psalmen. In Samuel haben wir gelesen, und David stärkte sich im Herrn. Und mehr steht da nicht. Aber in diesen Psalmen sehen wir, wie das aussah. Er kommt, er bringt all den Müll, er bringt seine unruhige Seele, seine Gedanken, seine Gefühle, er bringt das alles zum Kreuz. Und am Ende, und wenn er von diesem Kreuz aufsteht, geht er mit Lobpreis und Dank Opfer da weg. Und mit der festen Zuversicht, ich werde mich hinlegen und dann werde ich schlafen, ich werde süß schlafen und aufstehen und du wirst dafür sorgen. Und selbst Jesus kam unter. Ich habe ja vorher dieses Beispiel aus Johannes gebracht, wie Jesus total friedlich, ruhig war, total unbeeindruckt war. Aber Jesus war ja ein Mensch und einmal war seine Seele auch in Mitleidenschaft gezogen. Ja? Johannes 12, 27 sagt er, jetzt ist meine Seele erschüttert. Jetzt ist meine Seele erschüttert, aufgewühlt. Aber was soll ich sagen? Vater, rette mich, dafür bin ich doch gekommen. Okay, ich muss hier durch. Dein Wille geschehe, nicht meiner. So selbst bei Jesus weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn unsere Seele aufgewühlt ist, wenn die Gedanken rasen, und er weiß, wie sich das anfühlt. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Aber was soll ich sagen? Vater, rette mich? Nein. Hierfür bin ich doch gekommen, dass ich hier durchgehe. Ja. So, hatten wir Psalm 71 schon? Der fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Ja, hatten wir schon. Okay, gut. So, ich gucke nochmal, ob ich euch einen guten Vers vorenthalten habe. Also David, der kannte das. Das war nichts Neues für David, solche Situationen. Ja. Petrus und viele andere, ich glaube 6 oder 7 Mal wird davon oder noch öfter wird, also 5 Mal wird in der Bibel gesagt, dass die Errettung der Seele ein Ziel des Glaubens ist. Oder etwas ist, was wir erreichen sollen. 1. Petrus 1, Vers 9, da heißt es, das Ziel des Glaubens, die Errettung eurer Seelen. Damit ist nicht die Wiedergeburt gemeint, das ist wichtig, sonst kommt man auf alle komischen, sonst wird es komisch. Errettung bedeutet Errettung, und zwar ganz konkret. Errettung vor Gefahr, Errettung vor Krankheit, Errettung vor Dämonen, vor dem Totenreich, vor der Hölle, vor dem Zorn Gottes, vor was auch immer. Aber Rettung ist immer von irgendetwas. Ja? Die Errettung, Soteria. Jesus ist der Soter, der Heiland. Also wenn in eurer Bibel im Neuen Testament Heil, Errettung, Seligkeit, diese Worte, das ist fast immer das gleiche Wort, Soteria, die Errettung, die Befreiung, die Heilung. Man kann das mit Errettung, Heilung, Befreiung, es gibt viele Bedeutungen für dieses Wort. Ja? Es ist nicht immer nur, es bedeutet nicht unbedingt die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist ein Teil der Errettung, wird vom Zorn Gottes errettet. Ja. Ja. Petrus sagt hier an die Christen, die schon wiedergeboren und mit dem Geist getauft sind. 1. Petrus 1, Vers 9. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wenn ihr das Endziel der Errettung, die Errettung der Seele, das bedeutet nichts anderes, als dass unsere Seele frei ist von dem ganzen Einfluss der Umwelt, von dem Einfluss des Totenreiches, von dem Einfluss der Dämonen, von dem ganzen diesen äußeren Einflüssen, von Einfluss von Menschen oder von Fleisch und Blut oder von der Verwandtschaft. Ja, unsere Seele ist frei davon. Die ist frei und errettet von all diesen Einflüssen. Da ist kein Tod in der Seele, keine Trauer in der Seele, kein Kummer in der Seele, da ist keine Angst in der Seele. Die Gedanken sind da, ist Friede da, das Reich Gottes ist da. Ja, das ist die Errettung der Seele. Ja. Und David war einer der wenigen, die das im Alten Testament schon erlebt haben. Petrus sagt hier, die Propheten haben daraufhin geforscht. Ja. Und die Errettung der Seele ist etwas sehr Praktisches. Es ist nicht, ich komme in den Himmel oder so, sondern das ist, ich habe tatsächlich Frieden hier oben in meinen Gedanken. Ich habe tatsächlich Frieden in meinen Gefühlen. Und ich kann, wenn alles um mich herum einstürzt, ich kann trotzdem stehen. Ich kann behaupten. Und das ist nichts anderes. Ein fester Geist, ein festes Herz oder stark zu sein am inneren Menschen, stark zu sein in der Macht des Herrn und in seiner Stärke, sich in dem Herrn zu stärken, all diese Ausdrücke, ja, die beziehen sich auf unsere Seele und auf unser Herz, auf unseren unsichtbaren inneren Menschen, der fest wird. Ja, und jeder von euch hat, denke ich, mehr oder weniger selber gemerkt, wie fest ihr seid. Ja, und lasst euch nicht verführen. Wenn Gott euch benutzt, jemand bekehrt sich durch euch, jemand wird frei durch euch, jemand wird geheilt durch euch, lasst euch nicht verführen, ja, dass ihr danach, boah, ich habe Kraft, oder das war Gottes Kraft durch mich, boah, jetzt bin ich wer. Nein, die Frage, wer du wirklich bist in Gott, die kannst du ganz leicht herausfinden, wie ist deine Seele? Ist die wirklich frei? Ist die frei, sich auf Gott auszurichten und komplett auf die Gegenwart Gottes zu praktizieren? Ist die Seele frei, auf Jesus zu schauen? David sagt, ich schaue auf den Herrn, darum falle ich nicht. Ja. Ich habe den Herrn allzeit vor Augen, darum sündige ich nicht. So sagt David das. So, ihr könnt mal, wenn euch das anspricht oder wenn ihr merkt, ihr braucht das, ihr könnt euch als Hausaufgabe, lest euch all diese Psalmen durch, wo David oder die Söhne Koras oder die Leute in Stresssituationen, in Angst oder in schwierigen Situationen stecken. Lest euch diese Psalmen durch. Und dann sagt ihr diese Psalmen, dann betet ihr diese Psalmen zu Gott. Ihr sagt das, was David da zu Gott sagt, sagt ihr aus eurer Sicht zu Gott. Ja, macht das. Das ist, Dadurch wird eure Seele gestärkt. Dadurch wird euer unsichtbarer Mensch gestärkt. Das ist eine Sache. Schließt euch ein. Ja. Glaubt, dass Gott da ist. Und dann geht ihr vor den Thron mit diesem Psalm als Gebet. Und sehr oft werdet ihr merken, da die Atmosphäre verändert sich, wenn ihr das macht. Sprecht diese Psalmen zu Gott, sprecht sie zu all den Dämonen und zu all den Engeln und zu allem, was da sonst noch so herumfliegt in eurem Zimmer. Ja, sprecht sie zu den Menschen, die euch da beeinflusst, also nicht direkt zu denen, sondern proklamiert sie zu den Menschen, ja, im Glauben. Macht das mal. Eine Sache muss man dabei aber beachten. David hat gegen Fleisch und Blut gekämpft. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja? Die Feinde Davids waren die Philister, aber unsere Feinde sind nicht die Philister, unsere Feinde sind die Dämonen, die Philister kontrollieren. So, das ist ein Unterschied, den müssen wir beachten. So, wir können nicht gegen die Leute anbeten, Gott vernichte doch bitte alle meine die und die Brüder, die schlechte Sachen über mich zählen. Nein, wir müssen erkennen, dass die Brüder, die schlechte Sachen über uns erzählen, dass die ferngesteuert sind von den Dämonen oder vom Teufel. Unter seinem Einfluss stehen sie. Und wir müssen stattdessen, anstatt dass wir sagen, lass Feuer auf sie regnen, Herr, müssen wir sagen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wir erlassen ihnen die Sünde und bitten Gott, dass er seine Güte über sie ausschüttet. Ja? Das ist ein wichtiger Unterschied. So, weil unsere Feinde sind nicht mehr Fleisch und Blut. Im Alten Testament war das noch so. Im Alten Testament gab es auch keine Befreiung von Dämonen. Wir finden keine einzige Stelle, wo im Alten Testament jemand von Dämonen frei wird. Ja. So hatten die Menschen, weiß ich nicht. Ne? Aber seitdem Jesus auftaucht, gibt es Befreiung von Dämonen. Und unser Kampf richtet sich nicht mehr auf die Menschen, sondern auf die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Und wir kämpfen nicht, unsere Waffen sind nicht Waffen von Fleisch und Blut, sondern wir nehmen Gedanken gefangen. Wir befehlen unseren Gedanken. Ruhe da oben. Alles, was gegen den Herrn ist, alles, was nicht Friede ist, alles, was nicht Freude ist, alles, was nicht Gerechtigkeit ist und hier oben ist, Ruhe. Ja? Und meine Seele, lobe den Herrn und alles, was da drin ist. Alle Unruhe, aller Unfrieden, alles, was da drin ist, lobe den Herrn. Amen.